Ihr Katz, den kritischen Film-Podcast, immer noch aus Venedig und wieder mit Patrick Wilinski.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Und es gibt den großen oder kleinen Festivalrückblick jetzt mit uns. Ich bin Christian Eichler. Hi. Patrick, es ist, naja, das Festival ist noch nicht ganz vorbei, aber wir haben jetzt so ein bisschen die letzten Sachen gesehen. Du zeigst mir gerade, uns
wir haben genug, schon
ja. Bis hier oben. Du hast dir Campari mitgebracht, den wir genüsslich nebenbei trinken. Wie geht's? Wie geht's dir so? Du machst auch noch Interviews und alles. Wie viele Filme hast du gesehen? 42 oder sowas?
Ich bin, glaube ich, bei 42 oder 43, was schon viel ist, gebe ich selber zu. Und ja. Ich spüre das auch, das gebe ich auch zu. Und bei mir ist es ja so, dass mein Workload am Anfang des Festivals enorm hoch ist. Dann so ab Sonntag pegelt es sich auf so einen normalen Status ein.
Weil die Sendung Sonntag kommt?
Weil die Sendung ist Samstag. Am ersten Samstag haben wir so eine Kulmination und die ersten Berichte. Da interessiert natürlich auch die Nachrichtensendung immer was. Und dann lassen sie mich los. Und dann gegen Ende des zweiten Wochenendes, da habe ich nochmal richtig Shitload of Work. Und morgen ist die große Sendung, also am Samstag. Und dann die Preisverleihung und dann muss ich Kommentare, Nachrichtenminuten kloppen und aber dann bin ich auch durch mit dem Festival.
Wen hast du so interviewt?
Dieses Jahr war es mit den Interviews gar nicht so leicht und ich bin ja sehr picky. Ich gehöre ja nicht zu den Interviewjournalisten, die sich in Gruppen, also bei uns ist ja die Regel des Hauses, dass wir nur 1:1 Interviews machen.
Kein Roundtable.
Also eigentlich Gespräche, keine Interviews. Das ist schon, und das verstehen die International Publicists nicht, weil für die ist Radio ja unterhalb von YouTube mittlerweile, also YouTube ist sowieso auf Platz 1, Unsinn, ne? Ja. YouTube, Fernsehen, Tageszeitung, Wochenzeit und irgendwann hinten ist Radio, internationales Radio.
Und dann Podcast.
Und ja, weiß ich gar nicht. Manchmal denke ich mir, dass die Podcast, aber egal. Nee, ich wollte sagen, ich habe Michel Franco interviewt zu seinem Film Sundown. Der Mexikaner, der war vor 3 Wochen schon in unserer Sendung.
Der hatte doch letztes Jahr hier diesen umstrittenen Film New Order, der gerade in die Kinos gekommen ist.
Genau. Umstritten, den fanden wir gar nicht so gut, ne? Aber der hat den zweitwichtigsten Preis
gewonnen. Ich mochte den gerne, ja. Aber auch jetzt habe ich das gehört, ja, menschenverachtend oder sowas. Ich fand den aber ganz effektiv auf jeden Fall. Aber auch wenig Erinnerungen dran, muss ich sagen, als jetzt mir so die Kritiken dazu durchgelesen habe.
Und dann habe ich heute den polnischen Regisseur Jan P. Matuszynski interviewt zu seinem Wettbewerbsfilm Leave No Traces.
Ja, wird doch so gehandelt als einer der...
Ich muss dir sagen, ich kenne viel Kontext dieser Geschichte. Das ist ein wahrer Mordfall, muss man ja sagen. Ein Tötungsdelikt eher aus dem kommunistischen Polen. 83 wird ein Abiturient von Milizen in der Altstadt von Warschau festgenommen. Ohne Angabe von Gründen, also Opfer von Polizeigewalt. Und er wird mit seinem Freund auf die Station gebracht, auf die Polizeistation. Er wird verprügelt, vor allem dieser eine Junge wird verprügelt, der andere nicht so sehr. Selbst, dass der Kommandant rauskommt und sagt, prügelt bitte so, dass keine Spuren hinterlassen werden. Also tretet lieber in den Bauch statt auf den Rücken. Und das machen die auch. Der Junge stirbt daraufhin. Und dann beginnt in dem Film und auch in der Reportage, die das vor ein paar Jahren in Polen nochmal groß rausgebracht hat, diesen Fall, eine Anatomie der Lüge. Also das ist ein Film, der sehr viel über Dialoge in geschlossenen Räumen funktioniert, weil du siehst die kommunistischen Eliten, die nicht wissen, wie sie mit diesem Mord oder mit diesem Tötungsdelikt umgehen wollen. Die machen einen Fehler und plötzlich hat die Opposition ihren Säulenheiligen. Und dann merkst du, wie anhand dieses Schicksals diese bleierne Zeit in Polen nach dem Kriegsrecht und so weiter verhandelt wird. Es geht auch um die Mutter des Kindes, oppositionelle Dichterin, sehr bekannt, und seinen besten Kumpel, der einzige Zeuge war. Also es ist ein sehr atmosphärischer Film, der mich visuell, kann man vielleicht sagen, erinnert hat an die HBO-Serie Tschernobyl. Also genau so ist das auch gedreht. Der Regisseur hat mir erzählt, dass er sich vor allem bei Francis Ford Coppolas der Dialog bedient hat, weil es viel um Ausspionieren geht. Er arbeitet viel mit Zooms. Also der Film hat einen Fetisch für die Bürokratie des polnischen Kommunismus. Es ist für viele vielleicht zu viel, weil er auch 2,5 Stunden dauert. Aber ich mochte ihn sehr. Ja. Also und von den vielen auserzählten Filmen, die wir hier hatten, also die einfach nur zu Ende erzählen, war das einer, wo ich denken würde, das ist System, weil hier geht es ja darum, eine Lüge wieder an die Öffentlichkeit zu ziehen. Also musst du alles erzählen, weil die dagegen waren, wollten das ja unter den Teppich kehren. Bei vielen anderen Filmen des Wettbewerbs habe ich nicht verstanden, warum alles auserzählt wird. Hier verstehe ich es. Es ist ein guter Film.
Und das ist vielleicht dann so die Tschernobyl-Parallele auch noch, dass es so lange darum geht, wie man mit so einem Fall, der auf einmal in der Öffentlichkeit landet, dann umgeht, bürokratisch in den Machtstrukturen und so weiter.
Ja, es geht um Polizeigewalt, von George Floyd bis Belarus ist das ein Megathema. Es geht darum, wie das Individuum gegen den Staat, also die großen Fragen, die man sich regelmäßig stellt. Es geht aber natürlich auch um ein hochkorruptes Justizsystem, was in Polen wiederum sehr aktuell ist. Und also es gibt eine Staatsanwältin, da haben mir viele Kollegen gesagt, warum hat er die so grotesk überzeichnet? Und diese Staatsanwältin, die ist sehr berühmt in Polen, weil die wirklich so grotesk war. In dieser tristen Zeit hat sie bunte Kleider getragen, als wäre sie der Paradiesvogel mit so Schminke, dass sie aussah wie der Joker. Und der Matuszynski meinte, ich wollte, dass sie der Joker des Kommunismus ist. Mhm. Weil sie wirkt so, sie isst permanent Kekse und kaut dann mit offenem Mund und befragt ihn dann. Und man merkt so, was ist das für eine Witzfigur? Aber diesen Witz erlaubt sie sich, weil sie die Macht hat. Weil sie auf der, ne? Also er spielt schon sehr intelligent damit, man muss aber viel Geduld mitbringen und viel lesen in dem Film, weil wie gesagt, viel über Dialoge transportiert wird.
Ja. Wie war Sundown?
Sundown ist ein Film, der sehr spaltet und Sundown ist ein Film, der nochmal zeigt, dass ich immer noch nicht weiß, ob Michel Franco jetzt ein Scharlatan ist oder ein richtig guter Regisseur. Ja. Tim Roth, der schon mal in einem Michel Franco-Film mitgespielt hat, spielt einen Mann, total reich, weißt du, ein Ressort, wo ich gerne Urlaub machen würde, so ein Luxusressort in Acapulco, Gated Community, alles sauber, aber wunderbarer Ausblick, er ist da mit einer Frau und zwei Kindern und unser Connix ist natürlich sofort seine Frau, seine Kinder. Die Frau kriegt einen Anruf, die Mutter ist gestorben, die Frau flennt alle auf dem Flughafen und beim Einchecken sagt er, ich habe meinen Reisepass vergessen, ich nehme die nächste Maschine. Die Frau ist total, gespielt übrigens von Charlotte Gainsbourg, ist aufgebracht, aber sagt, ja gut, komm hinterher. Und wir sehen, dass der Mann aus dem Flughafen steigt und seinen Reisepass aus der Tasche holt. Er hat ihn gar nicht verloren. Er hat die Frau und die zwei Kinder belogen. Er fährt in ein schimmeliges Hotel in Acapulco, Downtown müsste man sagen, verliebt sich in eine Bierverkäuferin da und nimmt das Telefon nicht ab. Spaltet sich ab, verlässt das Leben. Und peu à peu, und dieser Irritationsmoment ist wichtig, erfahren wir, was das für einer ist, dass das nicht seine Frau, sondern seine Schwester war. Das ist noch kein Spoiler. Mhm. Aber später erfahren wir, dass das doch ein Film auch darüber ist, welche Ansprüche die Gesellschaft an einen hat, um zu trauern. Es geht wieder um den Niedergang von Eliten, wie schon in New Order. Aber am Ende, wie so viele Filme hier, ist alles klar. Es ist alles, am Ende ist alles erzählt und du siehst, wow, mathematisch schön gebaut, dieses Drehbuch. Aber man fühlt sich auch ein bisschen leer danach, weil man denkt so, ich hab's verstanden.
Ja.
Und das bei 80, also das Beste an dem Film ist noch wirklich, dass er 85 Minuten dauert und das nicht ins Unnötige, in die Länge zieht. Aber ich glaube, dass darin echt ein schöner Film versteckt gewesen wäre, wenn Michel Franco nicht immer so in seine Fetische zurückgreift. Also es gibt immer den Moment der Gewalt, der einbricht. Ne? Der Moment der Gewalt ist destruktiv, aber er ermöglicht auch Veränderungen. Ja. So, also er hat schon Muster, er hat schon Formen, nur irgendwie sind die häufig so Pulp. Und ich verstehe immer nicht so, ist es das jetzt oder ist das noch, also weil eine Poesie erschafft er nicht in seinen Bildern, das fehlt ihm vielleicht.
Poesie wahrscheinlich auch nicht in The Last Duel von Ridley Scott, der heute Premiere gefeiert hat. Hast du den gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich im Interview war. Ich höre mir das jetzt gerne an, wie das war. Ein Ritterfilm.
Ja, ein interessanter Film auf jeden Fall. Also vielleicht nicht poetische Bilder, aber erstmal muss man sagen, unglaublich ausgestaltete Bilder. Also ich war richtig, vor allem bei dem Duell, um das es dann geht, an hier Game of Thrones, der Vergleich kam auch oft, aber wirklich auch an Battle of the Bastards erinnert. Also ich dachte fast, ich fliege aus meinem Kinositz raus, als sich da Adam Driver und Matt Damon gegenseitig da vom Pferd hauen und sich die Fresse polieren. Aber eigentlich geht es gar nicht so hauptsächlich darum. Es geht eigentlich um so einen französischen, nicht Mythos, denn diese Gerichtsverhandlung und auch das Duell ist tatsächlich passiert, aber eine Geschichte, die in der Kultur lange weitererzählt wird und auch wo Historiker sich immer wieder ransetzen und sich fragen, was ist da jetzt eigentlich die tatsächliche Wahrheit hinter dieser Geschichte? Es geht um zwei ja so aufstrebende Knappen beziehungsweise Ritter, der eine gespielt von Matt Damon, Jean Le Carrouge und seine Frau ist Marguerite Le Carrouge, gespielt von Jodie Comer und dann Adam Driver ist so der Gegenspieler Jacques Le Gris und Frankreich ist im Krieg mit England, 14. Jahrhundert und wir sehen, also dieser Film fängt an, wie das letzte Duell, es ist quasi das letzte auch wirklich ritterliche Duell, was überhaupt in Frankreich stattgefunden hat, deswegen heißt dieser Film so. Also eigentlich war man schon darüber hinaus zu sagen, wir klären das jetzt nochmal so, Mano a Mano und dann wer gewinnt, hat dann Gott auf seiner Seite. Und aber dafür muss das nochmal gemacht werden. Und warum? Weil die Frau von Matt Damons Charakter hier in diesem Film sagt, dass Adam Drivers Figur sie vergewaltigt habe. Und wir sehen am Anfang, nachdem wir diesen Aufbau des Duells sehen und wie sie aufeinander zureiten und so sehen, okay, die Lanze hat scheinbar getroffen, aber wir wissen nicht, wer verwundet wurde, einen Rückblick. Und das erste Kapitel heißt Die Wahrheit von Jean Le Carrouge. Und dann sehen wir den ganze Geschichte bis zu dem Duell aus der Sicht von Matt Damons Figur. Und zwar ist er so ein, ja, aufstrebender Ritter, so ein bisschen Herz am rechten Fleck, ein bisschen grummelig. Er verdient sich da schon seine Sporen, aber ist auch ein bisschen hitzköpfig und verliebt sich dann eben in diese Frau. Die kommen zusammen. Es gibt so Konflikte um Land, die er verliert. Sie fallen so ein bisschen in Ungunst der Krone und sie erzählt ihm irgendwann, ich wurde vergewaltigt. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Und er sagt, wir müssen das irgendwie anklagen und erzählt diese Story weiter. Und wir merken dann schon, okay, dieser Film hat so ein MeToo-Angle. Und dann auf einmal kommt Kapitel 2, die Wahrheit aus Sicht von Adam Drivers Figur. Und wir sehen diesen ganzen Film nochmal, aber in unterschiedlichen Szenen, weil natürlich sein Charakter an anderen Stellen ist, wie er das sieht. Und sehen dann auch diese Vergewaltigungsszene aus seiner Sicht. Und dann kommt ihre Sicht auf die Geschichte. Und wir sehen quasi, wie sie den Film bis dahin erlebt hat und wie auch diese Vergewaltigung stattgefunden hat und so weiter. Und was ich mochte an dem Film, einmal neben dieser Ausstattung, also wo ich Dune noch als sehr leer empfunden habe, dachte ich mir, okay, man kann von Ridley Scott halten, was er will. Viele würden sagen, nach Alien und Blade Runner hat er nichts Gutes mehr gemacht. Aber er hat schon das Handwerk verstanden, finde ich, diese Zeit aufleben zu lassen, viel durch die Tiefe zu erzählen, was da passiert, viel auch vom Dreck, von der Härte des Krieges und so weiter und auch zu verstehen so ein bisschen, wie die unterschiedlichen Charaktere sich eben an den verschiedenen Höfen, auf den Schlachtfeldern und so weiter und so fort bewegen. Was ich mochte, ist, dass der Film schon dazu sehr einlädt, mitzudenken. Also während man das sieht, fragt man sich eben, okay, wie unterscheiden sich denn diese Sichtweisen? Wir würden jetzt ja wahrscheinlich denken, dass der Charakter von Adam Driver das überhaupt nicht als Vergewaltigung wahrnimmt, sondern als große Liebesnacht. Und das ist natürlich dann die Szene auch, auf die man wartet, wo man dann sieht, wie sieht es aus seiner Sicht aus, wie sieht es aus ihrer Sicht aus und so weiter. Und dann endet das eben alles dann am Ende nochmal in diesem großen Duell, was fulminant eingefangen ist. Sowieso die Schlachtszenen finde ich beeindruckend. Nur wenn man dann so dran war wie ein Detektiv an den einzelnen Szenen und sich fragt, was wollte er jetzt eigentlich genau damit sagen, dann fällt das eventuell so ein bisschen alles zusammen in sich. Und man fragt sich, wie genau passt quasi diese heutige Sicht auf sexuelle Übergriffe, auch auf das Thema Consent, die Rolle der Frau im Patriarchat, mit dieser Mittelalterwelt zusammen und kriegt man das tatsächlich so auf einen Nenner? Und da würde ich am Ende sagen, das ist das große Fragezeichen, was ich noch nicht komplett durchdacht habe. Ich fand ihn aber erstmal interessant, ihn so zu sehen, dass sich das Ridley Scott, übrigens Scorsese wollte den auch mal ursprünglich machen oder einen Film dazu, das hier so umgesetzt hat.
Ich finde es ja interessant, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde schon von deiner Erzählung her die Struktur super, weil die Struktur ist ja Rashomon.
Genau.
Also die Frage, wie erzähle ich, das ist ja auch beim Polen ähnlich, weil auf den Fall, wie dieser Abiturient ermordet worden ist, geschlagen worden ist, gab es am Ende 4 mögliche Variationen. Ne? Mhm. Und die Frage, was ist die große Wahrheit? Gibt es die überhaupt oder gibt es eine persönliche? Und da sieht man übrigens, dass Ridley Scott, dem man so viel immer vorwirft und so bla bla bla, er ist vielleicht keiner, der ein Meisterwerk nach dem anderen produziert und ist sicherlich, wenn er mal daneben greift, dann aber richtig. Andererseits kenne ich kaum einen Regisseur in seinem Alter übrigens, muss man sagen, der so eklektisch unterwegs ist. Der hat hier ja auf der Pressekonferenz gesagt, dass ihm fehlt noch ein Musical und ein richtiger Western, darauf hätte er jetzt noch Lust. Mhm. Ich finde das total bewundernswert. Weißt du, dass sich da jemand nicht zurückzieht? Und für mich ist hier Ridley Scott, wenn ich an seinen Alien-Film denke, auch ein Minimalist, obwohl man das ja schlecht zusammenbringt mit diesen Big-Budget-Produktionen, für die er eigentlich zusammen... Also ich erinnere mich bei Alien an diese Szene, wo man den Radarbildschirm sieht und da läuft jemand weg, das ist ein Punkt, und dann plötzlich kommt aus dem rechten Bildfenster ein anderer Punkt immer schneller auf diesen anderen Punkt zu, ja, und du weißt, es ist Alien. Und dann irgendwann treffen die beiden Punkte aufeinander und dann ist nur noch ein Punkt übrig und du weißt, es Alien hat ihn getötet. Und das ist für mich ein wunderbarer Moment, also reiner Kinomoment, ja, weil du eigentlich auch ein billiger Moment, aber total effizient, und dafür steht so ein bisschen die Generation auch von Scott, von Scorsese, dass sie sowas auch im Minimalismus können. Und ich finde es toll, dass er jetzt einen Ritterfilm gemacht hat. Ich finde es auch gut, dass er hier läuft. Das ist ja jemand, der immer wieder für was Großes oder Interessantes...
Er macht ja auch den Gucci-Film auch noch gleichzeitig. Ne? Ich glaube, dieser hier hätte jetzt Anfang des Jahres rauskommen sollen. Deswegen hat er auch gerade diese Doppelung mit den zwei Projekten.
Auch mit Adam Driver.
Auch mit Adam Driver. Adam Driver sowieso. Ein bisschen wie auch jetzt Keanu Reeves in diesem Matrix Resurrections-Trailer, der irgendwie gestern rausgekommen ist. Das Gefühl hat, den nimmt man auch wirklich nur noch... Also in dem Look, den er hat, zieht man ihm einfach das Ritterkostüm über und dann spielst du den jetzt so. Das ist eigentlich jemand, der auch fast in jedem Film gleich aussieht, finde ich ganz interessant. Die Frage wird hier sein, wie diffizil weiß sich Scott an diese Thematik ranzutasten und wie interessant findet man diese Abhandlung? Gerade, dass der Fokus so stark auf den beiden Männern zum Beispiel ist. Das sind natürlich die diese Geschichte tragen oder die dafür bekannt sind. Die Frau historisch eher eine Nebenrolle gespielt. Gleichzeitig hat man jetzt im Kino die Möglichkeit, ihr natürlich eine größere Rolle zu geben. Trotzdem verkommt sie so ein bisschen zum Nebencharakter. Eine Vergewaltigung wird irgendwie mehrmals in diesem Film gezeigt. Und das Interessante finde ich eigentlich, man hat sich so ein bisschen gedacht, oder ich mir beim Schauen, eigentlich wäre es interessanter gewesen, wenn die Form sich auch nochmal in diesen Erzählungen stark geändert hätte und wir wirklich wie jeder so eine rosa-rote Brille aufgehabt hätte und tatsächlich das ganz anders gesehen hätte. Aber hier ist es eher so, dass wir die Szenen fast gleich sehen und sich das im Schauspiel so nuanciert unterscheidet. Wer sagt mal den ersten Satz, wer sagt was anderes? Und ich fand das ganz schön, das zu betrachten, aber habe da noch nicht die letzte, meinen letzten Eindruck dazu. Trotzdem, was wahrscheinlich auch vorgeworfen wird, aber da bin ich ein bisschen raus aus dem Thema, merke ich mittlerweile. Ich habe von anderen Leuten hier gehört, ja, das Schauspiel war so all over the place und jeder, also das kennt man ja manchmal bei Historienfilmen, jeder hat eigentlich seinen unterschiedlichen Film gespielt. Das kennt man ja manchmal bei so Produktionen, auch bei Deutschen oft. Einer kommt vom Theater, einer kommt von YouTube, einer kommt von sonst wo. Aber ja, hier mochte ich das, weil was ich eigentlich nicht mehr so sehen kann, ist, wenn sich alle dann so ewig in die Akzente versuchen reinzulegen und das so authentisch wie möglich zu machen. Ich dachte mir einfach, ja, Matt Damon spricht halt ein bisschen wie ein Amerikaner und wer anders ein bisschen Englisch und das passt dann für mich auch. Also das, was man vielleicht auch einem Verhoeven verzeihen würde, kann ich dann hier Scott auch verzeihen, dass das alles jetzt nicht offensichtlich hyperauthentisch wirken soll, sondern eher in diese Erzählkino-Richtung geht. Aber ob das viel mehr als dieses erzählerische Gimmick ist, das wird, glaube ich, noch zu besprechen sein. Habe ich noch keine letzte Bewertung zu. Hast du Inuo gesehen?
Ja, habe ich.
Der witzigerweise zur selben Zeit fast spielt, ist mir dann so aufgefallen.
Das, ja, das 12. So Jahrhundert.
Genau, also der ist jetzt 14., aber das ist so, genau, also auf jeden Fall ein bisschen näher beieinander. Wie fandst du den?
Ich fand ihn super. Also ich meine, die Kunst des Animes ist nicht ohne Grund eine Kunst, die immer stärker auch, glaube ich, auf diesen A-Festivals verankert wird. Mhm. Erinnert dich dieses hier an Bell von Hosoda?
Ja.
Also hier muss man sagen, der Bezugspunkt ist ja wirklich eines der mittelalterlichen Masterpieces der japanischen Literatur, ne? Die Heike Monogatari, die Geschichten der Heike-Krieger, also es geht darum, dass im 12. Jahrhundert im Japan, als dort das Mittelalter herrscht, Japan natürlich häufig unterschiedliche Shogunate hatte und nicht, es gab nicht ein Herrscherhaus, es ging immer um diese Thronkriege. Kurosawa hat jeden zweiten Samurai-Film, das ist die Zeit der Samurai letztendlich, ja, also der japanischen Ritter. Und hier gibt es zwei verfeindete Familien, Shogunate, und die Heike Monogatari, die Geschichte ist hier aufgeschrieben worden aus mündlichen Überlieferungen von sogenannten Biwa-Mönchen. Biwa, das ist diese, sagen wir mal, mittelalterliche Gitarre Japans. Ja. Und diese Mönche, häufig kahlrasiert, häufig auch blind oder geblendet gewesen, sind dann von Ort zu Ort gezogen und haben von dem untergegangenen Reich der Heike diese Lieder gesungen. Und was dieser, das nur für den Kontext, und was dieser Anime jetzt macht, ist natürlich eine kleine Fantasiegeschichte. Denn er fragt halt, sind diese offiziellen Heike-Stories, die wir kennen und die übrigens die Grundlage für das Nottheater waren im Japan, das ist hier ganz wichtig. Was wäre gewesen, wenn es eine konkurrierende Erzählung gewesen wäre? Und daraus wird eigentlich eine Rockoper mit so Queen-Elementen. Ja. Es geht dann um zwei also einen entstellten Beaver-Player und einen, der sich dann halt auch gehen lässt. Also ich habe nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, ob das die gleiche Zeitebene ist. Manchmal dachte ich, dass der geblendete Beaver-Player, der erste, der Junge, den wir kennenlernen, dass der sich diese andere Geschichte fantasiert, weil das ist ja schon so ein Film, der die Luken aufmacht in die Raumzeit und dann wieder zurückgeht, kann sein, dass ich eine Ausfahrt nicht mitgenommen habe.
Aber bei mir auch, ich fand den Film nämlich richtig, richtig gut. Also es war, glaube ich, mein Lieblingsfilm vom Festival hier und ich war bei einer Palabiennale in diesem großen Saal und vor mir saßen Leute, ich habe die Untertitel halb nicht mitgelesen, dann war am Anfang so ganz wie Tovabo und ganz am Anfang wird ja in so einem Song diese ganze Geschichte erzählt, da habe ich schon so halb aufgepasst und dann am Ende dachte ich immer, okay, wer ist jetzt dieser Monstercharakter, genau, denn dieser Inuo, der dann da aufsteigt, genau. Also der dann den Beaver-Player, der auf einmal genau zu so einem Gitarrengott wird eigentlich, so sich auch immer weiblicher kleidet, in den Kleidungen von Prostituierten auch, sich schminkt und so weiter.
So wie Kiss, ne?
Genau, und der andere dann so ein bisschen Freddie Mercury-mäßig eher. Also wir haben tatsächlich, finde ich, genau einen Song, der eher so an We Will Rock You erinnert und dann einen anderen, der eher an diese Klavierstücke von Queen erinnert. Und dadurch, da merkt man das schon irgendwie so ein bisschen so auch diese Choräle und so weiter und so fort. Aber das wurde hier so durchgepeitscht und ich fand, man war sich so selbstsicher darin. Beide Filme, ich glaube The Last Duel und Inuo sind welche, die man hier gut erkennt, wenn man durch ein Kino läuft. Ich bin vorhin irgendwo vorbeigelaufen, hat es richtig geknallt, dann dachte ich, oh, das ist wahrscheinlich The Last Duel gerade und dann durch ein anderes und dann habe ich diesen Song einfach hier durch das komplette Casino gehört, obwohl ich gar nicht im Kino saß. Und diese Sequenz, wenn das dann losgeht, also das finde ich manchmal ganz schön, Weißt du, es gibt viele Filme, die haben so ein Gimmick und das wird dann, da geht es dann um Musik und dann gibt es manchmal so zwei Musikmontagen und dann haben wir das drin. Und dieser Film entscheidet sich einfach dafür, so ab der Hälfte zu sagen, und jetzt ist eigentlich nur noch Soundtrack und Performance und dann haben wir diese verschiedenen Animationsstile, die da ineinander gleiten. Und
das ist ja so ein Battle of the Songs, ne?
Ja, und ich fand das einfach beeindruckend, ja. Und irgendwann dachte ich, boah, das ist ganz schön repetitiv und dann war ich auch wieder drin. So wie vielleicht so Eltern, die so die Jugendlichen beobachten und sie denken, was hört ihr da für Musik? Das klingt alles gleich. Und irgendwann so war ich dann aber doch davon gefangen und fand den richtig bewegend irgendwann am Ende, als dann nochmal so von der Geschichte erzählt wird, später, als sie dann da beim Kaiser oder wo das ist, sind, und fand den auf jeden Fall beeindruckend. Ja.
Es gibt sehr, also ich meine, das japanische Kino, das kann man in dem Fall wirklich mal verallgemeinern, hat ja so Grundkonstanten, und die Frage Tradition und Moderne, das zieht sich fast durch jeden großen, auch jeden schlechteren japanischen Film. Und das wird hier nochmal, finde ich, ganz interessant verhandelt, weil diese Jugend, so wie du, das ist eigentlich so eine Subkultur, wenn man so Punk, ja, die beginnen dann, die haben ja auch eine Fanschaft, ja, da gibt's ja so richtige Wärter, die Fans abschirmen müssen, dass sie da nicht auf die Bühne stürmen. Und es gibt auch Fan im Kaiser oder im Shogunatshaus. Und es geht ja darum, dass das nicht erlaubt wird, weil irgendwann entsteht das richtige Heike Monogatari, und das heißt, ihr dürft nur noch die Geschichten singen, die offiziell vorgegeben sind. Also quasi Zensur, wenn man so will.
So eine Schneidung der Kunst. Dann
also
auch
es
einmal.
Geht um
dann
Kunstfreiheit.
Dann auch einmal sehr tragisch ausbuchstabiert
ja,
wird.
Ja, so ist Kunstfreiheit und toll animiert. Diese Animation sowieso wunderbar, weil es hat ja jetzt wenig zu tun mit, keine Ahnung, mit den Miyazaki-Animationen. Ja, die sind viel stärker.
Außer dem Kaguya-Film, ne? Das ist
ja,
der.
Okay, wobei der ja von Dingelingens ist, von Takahata.
Genau, das war, den Namen, ich hatte auch gerade geblankt. So, genau. Der letzte große Takahata-Film. Und daran ist es auf jeden Fall ein bisschen angelehnt im Animationsstil, aber wechselt dann auch oft durch. Zwischendurch denken wir mal, gerade wenn viel Bewegung ist, dass wir einen moderneren Film sehen und dann wieder diese doch bleistiftartigen Zeichnungen, so, also sehr sicher in seinem Stil. Und ich mag es immer. Das ist der von Masaaki Yuasa, der Film. Wenn sich diese Regisseure, also oft bewegt man sich dann später immer dann doch nochmal so in die japanische Geschichte und traut sich irgendwie mehr zu, also oder auch doch nochmal selber die Geschichte auch zu bewerten und das mit ja so den eigenen Facetten anzureichern. Das hatten wir bei Kaguya, das hatten wir bei Wenn der Wind sich hebt. Und das haben wir hier auch so ein bisschen, das fand ich irgendwie
dort
ganz
aber
schön.
Problematisch mit der Ideologie, wie der Wind sich hebt. Wir sprachen vor der Aufzeichnung, weil bei den japanischen Filmen, bei einigen zumindest, ist es ja interessant. Also stell dir mal vor, du würdest was über diesen roten Nazi-Baron machen in Deutschland mit so einer affirmativen Geste, wie der Wind sich hebt. Das waren schon Faschisten, die Japaner zu der Zeit.
Aber das wird im Film ja auch verhandelt, also diese Beziehung, die er dazu hat. So,
ja,
also diese große Frage, so der technische Fortschritt, der künstlerische Fortschritt.
Ja, aber schon
aber
sehr affirmativ.
In diesem System, so.
Schon sehr affirmativ. Das waren Unmenschen, wenn du dir mal durchliest, was sie in Korea angestellt haben. Also da sind diese Filme, so wie der Freaks Out, über den ich ja schon im Podcast sprach, wo ja die italienischen Faschisten nicht vorkommen. Die Italiener sind im Zweiten Weltkrieg ein Partisanenvolk, das Bella Ciao im Wald singt. Jeder Einzelne. Also ist ja auch eine Lüge, beziehungsweise eine Fantasie, die man ja träumen darf erstmal. Ich finde sie aber jetzt revisionistisch. Aber um zurück auf unseren Japaner zurückzukommen, ich frage mich, warum läuft das nicht im Wettbewerb?
Ja.
Ich brauche Tonwechsel im Wettbewerb. Dann nehme ich doch sowas rein. Ein bekannter Regisseur, eine sehr populäre, sehr interessante künstlerische Auseinandersetzung. Warum läuft das nicht in Konkurrenz? Ich weiß es nicht.
Wie siehst du denn so den Wettbewerb und an sich die Programmierung hier, um darauf nochmal zurückzukommen? Denn ich habe dann so gedacht, warum, also ich verstehe das schon, Toronto ist dann danach, deswegen schmeißt man scheinbar die ganzen Oscar-Hoffnungen, Hollywood-Sachen alle so an Anfang des Festivals. Warum macht man das nicht so, dass man einen dieser relativ großen Hollywood-Filme immer jeden Tag programmiert, dann europäisches Kino, dann außereuropäisches, dass das so ein bisschen so eine Mischung ist, dass man nicht das Gefühl hat, man hetzt in den ersten paar Tagen diesen ganzen Hollywood-Film hinterher und dann...
Weil sie nicht kommen.
Das Kraut und Rüben.
Weißt du, ich kenne es ja auch von Leuten, die jahrelang noch unter Dieter Kostlik für die Berlinale in der Auswahljury waren, die sagen mir oder sagten mir immer, und das glaube ich auch, im Grunde könnte jedes Festival nur an einem Tag stattfinden, nämlich am ersten Samstag um 19 Uhr, denn alle wollen nur da ihren Film zeigen. Und alle, von Agnes Varda, als sie noch lebte, bis hin zu Wes Anderson. Im Grunde wollen alle nur auf den Samstag raus. Und alles andere ist Verhandlungssache. Hier, um auf Venedig zurückzukommen, ist es so, dieses Jahr, Pandemie, Klammer auf, ist alles anders, Klammer zu. Aber es ist so, wenn du ein paar Toronto-Steals hast, 4 bis 5 jedes Jahr hier, die müssen an den ersten 3 Tagen laufen.
Ja.
Denn Toronto beginnt am Dienstag und die Stars sind am Wochenende ja schon in Telluride. Das heißt, die fliegen von hier, die machen hier Premiere, roten Teppich, Pressekonferenz, Interviewtag und sind weg. Vielleicht noch irgendwie Sponsorengattinnen treffen und so. Und dann sind sie weg in Telluride. 2 Tage Telluride und zack, Toronto. Mhm. Und meistens fliegen sie dann ja noch nach L.A. zum AFI-Fest oder nach London, um dort die europäischen Premieren zu machen. Das heißt, zu sagen, kommt doch mal am letzten Donnerstag, nobody will come. Mhm. Weil die Regeln dieses...
Außer Ridley Scott.
Ja, ich meine, Ridley Scott hat ja jetzt den Luxus, dass Toronto dieses Jahr gesagt hat zu ausländischen Journalisten, bitte kommt nicht.
Ja.
Ja. Das ist noch dieses Jahr anders und Venedig kriegt ja 1-2 Filme gegen Ende nochmal. Mhm. Ja. Die sind zwar nicht so richtig top, aber du hast recht. Ich glaube auch, dass wir dann ein anderes Gefühl hatten. Ich glaube, dass die Taktik von Barbera jahrelang gut funktioniert hat. Und dieses Jahr ist sie irgendwie für mich so ein bisschen wie der Königs neue Kleider, so ein bisschen aufgefallen, dass der König nackt ist ab Sonntag.
Aufgeflogen, du hattest mir das mal, ich glaube, wir haben es nicht im Podcast gesagt, aber dass in den letzten Jahren, also ich glaube in den letzten 4 Jahren oder sowas, haben Filme hier gewonnen, also Hollywood-Produktionen, die alle auch immerhin Best Picture nominiert waren. Also es waren Joker, Roma, Nomadland,
der Shape of Water.
Denkst du, das geht jetzt immer so weiter?
Also das wird diese Jury dieses Jahr entscheiden, weil ich meine, wenn sie The Power of the Dog auszeichnen, ich habe Schwierigkeiten von Favoriten dieses Jahr zu sprechen im Wettbewerb, können wir vielleicht auch noch sprechen, weil mir die Kunst fehlte. Also ja. Es ist hier viel Erzählkino, solides, gutes, tolles Erzählkino, tolle Schauspieler, aber mir fehlt Kunst, mir fehlte Poesie und also mir fehlte ein Memoria, um ganz konkret zu sein. Und also sagen wir mal, die Jury sagt, wir geben The Power of the Dog den goldenen Löwen. Dann hast du the same procedure, also Nomadland. Mhm. Weil klar ist ja jetzt schon quasi gesichert, dass Cumberbatch den Number One Slot hat als bester Actor. Ja, das merkst du auch schon. Er wird gepusht, er ist bei den Plakaten. Er war der Einzige, der 2 Tage Interviews gab. Die anderen sind schon... Mhm. Also man merkt schon, wie Netflix den Film positioniert. Mhm. Also das soll das Vehikel werden für den Cumberbatch. Und du merkst bei Spencer andererseits, dass das Vehikel für die Stewart sein soll.
Genau, den ich ja nicht sehen konnte, durfte und du nicht so gut findest. Ne?
Ich finde ihn gar nicht so gut, nein.
Sag doch mal, warum.
Ich habe ja schon gehört, wie er im Podcast besprochen worden ist. Und den kann man so sehen. Ich meine, ich wusste das alles schon. Für mich war dieser Film mit Abstand der schwächste Larrain-Film, weil er so...
Erwartbar war.
Er ist erwartbar. Ihm fehlt, bei Jackie war das so, um nochmal einen Vergleich anzuziehen. Mhm. Bei Jackie ging es ja gar nicht so sehr um Jackie Kennedy. Da hatte Larrain die Frage, wer hat die Macht am eigenen Bild? Bestimmt sie ihr Image? Ne? Bestimmt sie ihr Image durch die Ausrichtung? Bei wem muss sie das durchsetzen? Ja. Und wie ist das bei der Rückblende mit dem Fernsehinterview? Kann sie das noch irgendwie wegnehmen? Oder bestimmt jemand anderes dein Image? Also es hatte jenseits der historischen Geschichte, dass da die Frau von Kennedy das Begräbnis auf Teufel komm raus inszeniert, auch noch eine Frage über etwas. Und dieser Film Spencer, der ist so one note, der ist so one-layered. Da ist es genau das, was du am Anfang siehst, so ist er bis zum Ende. Ja, es gibt ein bisschen atonale Musik auf der Tonspur, aber ich meine, wenn man jetzt vielleicht sein Leben lang nicht im Kino war, dann ist das beeindruckend. Das glaube ich. Bei mir war das nicht so. Ich fand auch, dass Frau Stewart absolut keine gute Performance abgibt. Ich saß im Kino 2 Tage später und vor mir saßen 2 Briten, die den Film verabscheut haben. Mhm. Die haben sich natürlich über ihren schlechten Norfolk-Akzent aufgeregt und auch, warum sie immer ihre Schulter so an... Also so ein bisschen wie quasi Mode rumläuft, das machte keinen Sinn. Auch diese Kostüme, die sie trägt und der Film, der suggeriert, sie ist eine von uns, ja? Aber eine von uns, die Gucci-Kleider trägt und frittierte Hähnchenschenkel isst, ist das das Zeichen von einem von uns? Ich weiß es nicht. Ich finde, der Film ist schon sehr Oscar-baitig.
Chicken Wings, ja. Ja. Gucci, nein.
Also irgendwie, ich mochte ihn nicht. Ich fand ihn auch, da gibt es noch so eine Geschichte mit Anne Boleyn, dieser geköpften Königin, die dann zu ihr kommt an den Tisch. Das ist so Shakespeare für Arme und Dumme. Ich weiß es nicht. Das ist kein desaströser Film, aber ich erwarte von Larrain viel mehr. Und Frau Stewart war auch schon besser. Und dann beendeten die Briten vor mir diesen tollen Satz: Well, they like it over here. Und in ihrem Ton, ich kann es leider nicht, aber in ihrem Ton war so viel britische Verachtung für Kontinentaleuropa, dass ich das wieder sensationell gut fand.
Ja.
Also so ungefähr.
Aber es ist kein Kandidat für den Goldenen Löwen?
Ich bei dieser Jury. Also es würde also mich schwer wundern.
Also ich habe das Gefühl
jetzt,
von dem, was ich so gehört habe von vielen, dass das so deren Highlight bisher war.
Nein. Okay. Der Filipino.
Ja.
Ich vermute, der Filipino hat die größten Chancen.
The Missing Eight.
Ja.
Wie war der?
3,5 Stunden HBO Asia Produktion, was mal auch interessant war.
Ich dachte, das war ein Witz, als jemand gesagt hat, das war wie eine HBO Asia.
Nein, nein, das ist eine HBO Asia Produktion, so. Was ja grundsätzlich erstmal nichts heißt, dass das eine Serie sein muss, ja. Weil HBO ja außerhalb von Amerika auch richtige Kinofilme produziert, auch in Amerika übrigens. Mhm. Das ist der zweite Teil eines bekannten Franchises von Eric Mati, dem Regisseur. Hier ist das so ein bisschen mit so einer Duterte-Allegorie verliehen. Ne? Es geht um einen korrupten Bürgermeister, der es geschafft hat, in La Paz, einer Großstadt, die Kriminalität wegzuschieben. Mhm. Und wie er das gemacht hat, darum kümmern sich jetzt Journalisten, die das nicht so geil finden. Mhm. Und als sie zu viel wissen, verschwinden 8 von ihnen. Deshalb The Missing 8. Ja. Sie werden umgebracht und verscharrt.
Okay.
Sie werden aber nicht gefunden. Und in dieser 3,5-stündige Film versucht dann aus der Sicht mehrerer Journalisten, der eine auch korrupt, der andere ehrlich, das aufzuklären. Und das wird natürlich zu so einem riesigen Gesellschaftspanorama, weil dann der Sohn des Bürgermeisters antritt, der Sohn ist schwul, aber nicht öffentlich. Dann haben die Journalisten das in der Hand, wollen nichts ausspielen. Immer wieder hat der Film dann so Breaking Points, wo so ein, ja wie hier, Volare, gerade im Hintergrund so ein Cantate-Song kommt, irgendjemand singt und dazu wird so eine richtige Schießerei gezeigt oder so ein Gemetzel. Und ich weiß, entre nous kann ich es erzählen, von jemandem, der regelmäßig hier mit der Jury gegessen hat, dass die Jury sehr angetan war von dem Film, aber auch, dass sie ihn als allererstes gesehen haben, was häufig ist, dass man den längsten Film der Jury als erstes zeigt, anders als uns Journalisten, das gibt man dann immer am Ende. Und ich weiß auch, in den ersten Tagen mochte die Jury nicht alles besonders toll. Ja. Deshalb, also jetzt, aber das ist reiner Gossip. Deshalb denke ich mir, dass dieser Film durchaus Chancen hätte. Wobei ein 3,5-stündiger Filipino, da denke ich 5 Jahre zurück und damals hat ja ein 5-stündiger Filipino gewonnen. Das ist natürlich der Todesstoß für die Verleiher.
Ja.
Den bringt keiner ins Kino.
Ja. Ne?
Aber grundsätzlich, ich meine, das Festival endete ja wirklich katastrophal. Stéphane Brisé mit den Autremont war ein schlimmer Film. Wieder so eine. Das war wie ein Taz-Artikel Anfang der 90er Jahre, wo man den Kapitalismus noch so an die Wand gehauen hat und nur das Böse in ihm sah. Und also, soll ich das zusammenfassen? In 2 Sätzen kann man machen. Vincent Lindon spielt ja wie immer bei Stéphane Brisé einen Menschen on the edge. Und hier ist er halt ein Leiter einer Elektrostation und da sollen Layoffs passieren, also sollen Leute entlassen werden und er stellt sich dagegen und will, dass die Manager ihre Boni aufgeben. Mhm. Er macht da mit, aber das ist eine internationale Corporation und dann gibt es da den Amerikaner, der sich diesen Plan durchliest und dieser Amerikaner, das ist echt wie so eine Witzfigur eines amerikanischen Kapitalisten. Ja. Der sagt dann wirklich so Sätze wie, das regelt der Markt und unsere Shareholder wollen to trim the fat und so. Und du denkst dir so, also come on, was für ein Clown. Also und da gibt es noch eine Scheidung, der Sohn ist irgendwie und dann denkst du, ja, Überleistungsgesellschaft, der Kapitalismus macht uns fertig. Also mehr als ein Taz-Artikel hat dieser Film nicht zu bieten und es hat mir dann irgendwie dann schon den Rest gegeben. Den fand ich richtig schlecht.
Dein Highlight war doch aber El Gran Movimiento, oder? Oder
El Gran,
von denen?
Ja, das war die Kunst.
Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig im Podcast.
Ihr hattet den tollen The White Building.
Ja,
wo er übrigens, mach ich auch ganz gerne. Wo er übrigens ein richtig schönes Gespräch dazu gemacht hat. Also selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, kann ich das Gespräch nochmal empfehlen, weil ihr sehr weit gegangen seid. Danke. In eurer ihr wart quasi mehr im Film drin als manche Filmfiguren, glaube ich. Das war sehr schön. Und ich glaube, dass es euch bei El Gran Movimento auch so gegangen wäre. Das ist ein bolivianischer Film. Mhm. Und er hat was auch von Memoria. Also er bringt so Sachen zusammen. Es gibt ja die große Arbeitslosenbewegung, El Gran Movimento in Bolivien, wo ganz viele Jugendliche protestieren, weil sie ja eben keine Jobs bekommen. Und 3 Kumpels werden da so beobachtet, wie die Mutter dem einen Job besorgt auf dem Markt. Die müssen dann so 100 Kilo schwere Säcke Zwiebeln tragen. Die Jungs sind einfach nicht fähig dazu, weil das Waschlappen sind. Ja? Die wollen auch nur das machen, was Jungs in dem Alter machen, Frauen aufreißen und Bier, Cervezas trinken. Mhm. Und gleichzeitig gibt es da so einen Typen, ein Obdachloser und er läuft dann durch den Wald erst, dann ist er auf dem Markt und mit einigen Frauen trinkt er Wein und Bier und dann geht er in den Wald und plötzlich wird aus ihm so ein weißer Wolf. Ja? Plötzlich tanzen die Menschen so eine Art Thriller-Tanz von Michael Jackson und je näher die Nacht rückt, desto näher rücken diese unterschiedlichen Betrachtungen von Bolivien zusammen zu so einer sehr schönen traumwandlerischen Mischung aus Gegenwartsbeschreibung. Es geht auch um Covid-Tote, die im Fernsehen gezählt werden, um Leute plötzlich, die tot sind. Ja? Also der eine Junge stirbt plötzlich, weil er hustet. Ist es Covid? Ist es was anderes? Dieser Obdachlose aus dem Wald kommt, um ihn irgendwie zu retten. Also es geht um Heilung, um Seelenwanderung, um Tänze. Also, und das sind 89 Minuten. Das ist eigentlich alles das, wofür man auf so ein Festival eigentlich fährt.
Ja.
Ja, ein toller Film.
Ja, so die formale Grenzerfahrung, selten hier irgendwo zu finden, oder?
Ja, ich meine, ihr habt ja schon mit The White Building und El Gran Movimiento hätten wir jetzt drin, der japanische Anime-Film, den fand ich schon gut. Also mir ist sowieso so aufgefallen, dass gerade in Horizonte so viel Filme waren, die so verletzen und verwunden wollen, wie Miracle aus Rumänien.
Ja, manchmal hat man so das Gefühl, jetzt kommt die Charakter, wie heißt das, Familienaufstellung, das gibt es doch, oder dass man sich hinstellt und dann spielt der eine die Mutter und der andere und so weiter. Und man muss jetzt noch rausfinden, okay, was ist jetzt schon wieder das soziale, der soziale Brennpunkt, den ich jetzt hier durchleiden soll in diesem Film, so ungefähr anhand von verschiedenen Charakterbiografien. Klar, politisches Kino wollen wir sehen, aber vielleicht nicht immer so vorgekaut.
Na, auf der Berlinale hätte man dem Festival jetzt vorgeworfen, das ist wieder dieses politische Kino. Und da ist auch was dran. Ich meine, die Familienaufstellung, die hatten wir auch im ukrainischen Film am Ende des Films. Es gab ja genau das, Traumabewältigung durch Familienaufstellung. Aber es sind auch viele Filme, die am Ende eben diese Wunde lassen oder sich daran begnügen, uns 2 Stunden lang dabei zuzusehen, wie die Wunde offengelegt wird. Mhm. The Hole in the Fence aus Mexiko, im Horizonte, Miracle aus Rumänien in der Horizonte, selbst der Aplanton aus der Horizonte mit der arbeitslosen Mutter, also die ist nicht arbeitslos, aber während des Streiks spielt das Ganze. Auch das sind Filme, die gut sind und auch gut gemacht sind, und Oleg Muto macht immer wieder die Kamera, interessanterweise. Aber am Ende, mir war es so, mir fehlt das Kino, das heilt, um nochmal Memoria zu benutzen. Etwas, was mir nochmal so einen anderen Bewusstseinszustand vermittelt. Ja? Also Kino auch als audiovisuelle Kunst begriffen, ne? Dass es diese unterschiedlichen Sachen gibt, außer Plot. Immer Plot, alles durch Plot gelöst.
Wenn wir alles durch Plot lösen, dann, dann reicht es auch. Es darf nicht nur reichen, dass ich jemandem, und das ist ja auch was wir im Podcast machen, nur von einem Film erzähle. Es muss dann auch irgendwann kommen, dass ich sage, und den müsst ihr sehen. Und das ist was man, glaube ich, hier ja bei vielen Filmen, ne, ich selber konnte ich leider nicht so viel schauen, aber auf jeden Fall gehört habe, dass das ein Urteil war, was ich nicht so oft gehört habe.
Was war denn dein Highlight? Du sagst ja immer, du hast nicht so viel gesehen, aber du hast ja was gesehen.
Inoo auf jeden Fall war eins der Highlights für mich, und dann, ich fand Ridley Scott-Film tatsächlich ganz gut, White Building noch und The Card Counter von Paul Schrader.
Ach, du listest?
An dem konnte ich noch relativ viel abgewinnen, ja.
Ah, ja.
Power of the Dog schon wieder mit Abstrichen bei mir, muss ich sagen.
Ey, den Paul Schrader mag ich sehr, und ich weiß, dass er einen deutschen Verleih hat. Weltkino hat ihn im Vertrieb. Das freut mich sehr. Das ist so wie ein Old-Fashioned Drink, weißt du? Und dann sitzt du in so einer Bar mit so gedimmtem Licht, so leicht grünlich alles. Ist schon gut, der Film. Finde ich richtig gut. Paul Schraders Aussagen hier fand ich auch sehr interessant. Das ist jemand, der wirklich noch so wach ist. Beeindruckend.
Das war's jetzt erstmal so von der diesjährigen Cuts-Festival-Berichterstattung. Das war für mich ja das erste Mal, dass ich Berlinale, Cannes und Venedig erleben durfte.
Du bist also entjungfert, jetzt offiziell.
Genau.
Sehr gut.
Toll, aber ich muss auch sagen, so, dass ich sowieso so ein bisschen psychisch dünnhäutig bin gerade und jetzt ganz froh bin, dass ich auch wieder jetzt so ein bisschen zurückkomme vom Festival. Natürlich, man ist in Venedig, ist es toll, aber es ist natürlich auch ein durchgetaktetes Leben. Ich merke immer, wenn ich schwierigere Phasen habe, dann brauche ich weniger Fremdbestimmung, und es ist doch ja immer so ein sich an Zeitplänen abrackern, wann fährt das Vaporetto, wo kriegt man was zu essen und so weiter und so fort. Aber ich würde dich noch mal gerne fragen, weil bei dir ist es ja, du warst ja auch noch in Locarno zwischenzeitlich. Also du hast ja diese 3, normalerweise wissen wir es im Mai eigentlich, diesmal später gewesen, die jetzt alle hintereinander, wie war das denn?
Dieses Jahr war das zu viel. Es ist auch, das darf sich nie wiederholen. Also es ist ja quasi seit 2 Wochen. Es ist ja auch ein angenehmes Leben. Ich bin jetzt nicht in Schützengräben im Donbass oder so, das darf ich ja auch nicht tun, aber ich bin massiv overworked. Also wirklich auf einem Level von, weil ich arbeite hier Samstage, Sonntage durch, ich kann mir keinen freien Tag nehmen oder so. Und dann kommst du wieder, dann haben wir, innerredaktionell ist es natürlich auch so, für die, die da Schichten schieben, bin ich ja hier der geile Außenminister, der alle 2 Wochen irgendwie hier am Strand mit dem Christian sitze und quatsche und hier ein Spritz, da ein Weinchen. Aber ich lade immer nur alle Kollegen ein, macht bitte auch meine Schlagzeilen mit. Es ist auch so ein bisschen Selbstausbeutung. Und deshalb, ich bin jetzt noch eine Woche, mache noch eine Sendung, die wird irgendwie sehr gut, könnt ihr reinhören.
Ja, voll wild bei
der filmkritische Kultur. Besprechung der Wahlwerbespots der Parteien kommen davor.
Oh.
Aber was ich sagen wollte, da mache ich 3 Wochen Urlaub und dann bin ich erstmal weg vom Fenster, auch weg aus der Welt und nicht erreichbar auf irgendeiner Insel, wo nur alle 2 Wochen ein Postboot ankommt, irgendwie sowas.
Ja. Ich liebäugel damit, beim dritten Jahr Venedig vielleicht doch auf den Lido zu ziehen, falls man sich irgendwann leisten kann, denn ich fand es im ersten Jahr toll, Backdrop Venedig, du fährst rüber mit dem Vaporetto, und in diesem schon im zweiten Jahr dachte ich mir, Vielleicht willst du doch abends einfach nur am Strand sitzen und ein Bier trinken und schlafen gehen. Vielleicht musst du nicht in diesem... Also es ist ja eine unfassbare Stadt, wie es keine zweite so auf der Welt gibt, aber...
Aber jedem geht es so. Meine ersten drei Jahre als Student habe ich auch auf der Hauptinsel gewohnt.
Ja.
Und du hast in irgendeinem Podcast unverschämterweise gesagt, die Großjournal hier wohnt am Lido, als würden wir alle am Excelsior
irgendwie
Bunga-Bunga-Partys feiern.
Aber dem
Lido, ja. Es hat was. Du hast hier ein Fahrrad, du bist hier schnell im Kino und der Workload ist halt groß. Wobei ich sag dir auch, wenn ich nicht tägliche Berichterstattung machen müsste, sondern nur so einen Abschlusstext schreiben müsste, ich würde lieber, glaube ich, auf Mainland wohnen.
Ja.
Mainland Venedig, das ist die Stadt. Das ist wie ein Paul Schrader-Film, Comfort of Strangers da unten. Außerdem gibt es die besseren Restos da drüben. Aber ich verstehe es, ich finde es lustig, weil genauso ging es mir auch vor ein paar Jahren.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Es ist witzig, wie man sich, wie das dann sich im zweiten Jahr verändert. Hoffentlich sind wir im dritten Jahr auch noch da und hoffentlich, ja, Patrick, kann ich dich immer am Anfang und am Ende von den Festivals vors Mikro kriegen.
Wir sehen uns dann und hören uns dann in San Sebastian in 3 Wochen.
Mal schauen.
Nein, nein, Leute, es ist echt zu viel gerade.
Macht's gut. Wir hören uns wieder. Aha, nächste Woche spreche ich mit Lukas Bawenschik und Wolfgang M. Schmidt über James Bond 007. Seid gespannt. Bis dann. Ciao.
Wow.